Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mein Name ist Christopher Ricke. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Transzendenz ist in der Fastenzeit heute ein Thema für uns und das moderne Kirchenlied.
Ich glaube, die Unmittelbarkeit des Erlebens von Glaube, die wird sicher gefördert durch diese neuen Lieder. Und das ist was, was uns auch gut tun wird.
Ich glaube, man kann mit dieser Art Musik auch viele jüngere Menschen wieder an die Kirche binden.
Dass sie sich nicht immer so fremd in der Kirche fühlen mit dem verzagten Gesang. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen.
Sakropop auf dem Mannheimer Liederpfad. Seit Jahresbeginn werden in den evangelischen Kirchen neue Lieder eingeübt. Darüber werden wir heute auch berichten. Vorher geht es um mehr Freiheit durch Transzendenz und eine klösterliche Fastenreise zu sich selbst. Die Fastenzeit ist eine gute Zeit, sich auch mal mit Transzendenz zu beschäftigen. Fasten, da sind sich die Wissenschaftlerinnen ja einig, kann nach ein paar Tagen Gefühle innerer Harmonie oder Transzendenz wecken und verstärken. Gerade bei der Transzendenz, also beim Überschreiten der menschlichen Grenzen von Erfahrungen und Bewusstsein, sieht's aber in der Gegenwart eher schlecht aus. Weite Teile unserer Gesellschaft haben für so etwas überhaupt keine Zeit mehr, wollen nicht oder vielleicht können sie auch nicht. Gegen diesen Trend schreibt die Religionspublizistin Renata Schmidt-Kunz an. Ihr Buch heißt Himmlisch frei, warum wir wieder mehr Transzendenz brauchen. Guten Tag, Frau Schmidt-Kunz.
Guten Tag, Herr Ricke.
Transzendenz erfahren ist ja schon mal per se eher schwierig. Es geht ja um etwas jenseits möglicher Erfahrung. Wie lösen Sie das denn?
Ich löse das so, dass ich sage, Transzendenz, das, was ich darunter verstehe, ist in erster Linie die Fähigkeit des Menschen, ein bestimmtes Denken zu praktizieren, nämlich das Denken über die empirisch wahrnehmbaren Grenzen hinaus. Also was sind jetzt empirisch wahrnehmbare Grenzen? Das ist also die Erdhaftigkeit, die wir haben. Ja, wir bewegen uns in einem dreidimensionalen Raum. Und ich sage, Transzendenz ist diese Fähigkeit zu sagen, ich kann nach oben denken, ich kann einen Himmel denken, ich kann Gott denken. Und das ist eigentlich die Grundlage dafür, überhaupt etwas, was sozusagen über das bloße Sein hinausgeht, eben denken zu können. Also zum Beispiel Utopien, ja? Oder zum Beispiel alles, was jenseits, ich stelle das in Kontext mit politischen Vorgaben wie diesem scheußlichen Effizienzdenken, ja, alles lohnt sich nur mehr, was effizient ist. Und ich denke, alles das, was uns zu Menschen macht, ist etwas, was aus diesem Denken in die Transzendenz hineinkommt, also Freundschaft, Liebe, Hoffnung, Zugewandtheit, Mitmenschlichkeit, Empathie. Und das in der Tat, wie Sie es in der Anmoderation richtig gesagt haben, findet kaum mehr Platz in unserem Alltag, der sehr eben zielgerichtet, effizienzgesteuert ist. Und dagegen wollte ich dieses Plädoyer, wenn Sie wollen, schreiben.
Wo grenzen Sie denn Transzendenz von Spiritualität ab?
Ja, Spiritualität ist eine Haltung zum Leben, würde ich sagen. Ein Mensch, der sagt, ich beschäftige mich, also ich übe, ich habe eine Praxis, ja, ich meditiere oder ich bete oder ich gehe in die Ruhe, in die Stille. Und Transzendenz ist einfach nur, ist insofern was anderes, als es eben gebunden ist an unsere Denkfähigkeit, das denken zu können. Also das sind einfach zwei verschiedene Kategorien. Transzendenz ist der Raum, in dem wir denken, ist diese Fähigkeit, das Höhere zu denken. Und Spiritualität ist eine Handlung und eine Haltung.
Uns ist möglicherweise was verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten, denn die Erkenntnis, dass es mehr gibt als das irdische Sein, die hatte man ja auch mal in der Politik. Also ich denke zum Beispiel ans deutsche Grundgesetz, da gibt es einen Gottesbezug. Ich glaube aber auch, wenn wir heute über das Grundgesetz verhandeln würden, könnte man den nicht mehr so leicht hineinschreiben. Was ist denn da in den letzten 70 Jahren verloren gegangen?
Ja, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen, diese rechtlichen Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft, die ja auch zu bestimmten Übereinkünften führen oder geführt haben, zum Beispiel die Unantastbarkeit der Menschenrechte. Ich glaube, was verloren gegangen ist, ist eine gewisse Fähigkeit, Distanz einzulegen zwischen sich und dieser, wie Sloterdijk das nennt und ich das auch in meinem Buch zitiere, absolute Welt, also alles nur das, was jetzt hier ist. Distanz ist verloren gegangen. Wahrnehmung dafür, dass wir auch nur ein Lebewesen unter vielen anderen Lebewesen auf diesem Planeten sind. Ich glaube, dass uns auch der Respekt vor dem Unverfügbaren verloren gegangen ist. Wir leben in einer Zeit, wo alles jederzeit machbar, verfügbar, meins, jetzt, in dem Moment will ich es haben, will ich es kriegen. In dieser Zeit leben wir und das macht die Distanz einzunehmen gegenüber diesem Planeten auch schwierig. Also wenn ich denke, dass mir alles jederzeit zur Verfügung steht, gehe ich über andere Menschen drüber, gehe ich über deren Rechte drüber auch und gehe ich auch über die Natur drüber. Und ich glaube, daher kommt auch eben dieses langsame Aufweichen von Dingen, die eigentlich ursprünglich sozusagen in der Menschheitsgeschichte als heilig betrachtet wurden. Also das Asylrecht zum Beispiel, ein heiliges Recht, ja.
Wo wir stehen durch dieses Effizienzdenken, das sehen wir jeden Tag. Klimakatastrophe, Profitstreben, Wohlstand auf Kosten anderer, jeder ist sich selbst der Nächste. Ja, wenn ich nur das mache, was mir gerade taugt, weil ich ja ganz allein auf der Welt bin, dann kann ich ja die Moral auch gleich bleiben lassen und ein bisschen bei Dostojewski nachgucken. Ne? Wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt.
Ja, genau. Ich habe auch Hannah Arendt zitiert, die sagt, wenn wir allen Dingen einen Wert geben, also bemessen in einer Währung, dann verlieren sie ihren Wert. Und ich beobachte das ungefähr seit 15 Jahren, dass bestimmte Dinge, die früher einen Glanz hatten, wissen Sie, diesen Glanz der Unverfügbarkeit, diesen Glanz, dass man sich's, ich weiß nicht, erwünschen, erträumen, vielleicht auch erarbeiten, vielleicht auch erbitten muss, dass dieser Glanz von den Dingen verloren gegangen ist und dass sozusagen alles Materielle stumpf wurde. Ich habe lange als Religionsjournalistin gearbeitet, aber ich habe jetzt eine Sendereihe auf Österreich, Radio Österreich 1, eine Gesprächsreihe. Ich komme mit sehr vielen Menschen ins Gespräch und da merke ich, dass es auch anderen Menschen so geht, dass sie diesen Glanz des Wunderbaren, des Unerreichbaren, des zu Erhoffenden, dass ihnen dieser Glanz verloren gegangen ist und sie sich auch danach sehnen. Und wenn Sie mich fragen, wie gehört das jetzt oder gehört das überhaupt mit Religion zusammen, dann sage ich, die Religionen waren bisher die historischen Gefäße, in denen dieses Denken stattgefunden hat. Ja? Und die historischen Gefäße, das ist für mich ganz wichtig, haben eben oder sind auch unterworfen bestimmten Veränderungen. Und ich glaube, dass heute viele Menschen mit den Bildern, nicht die in den Religionen gezeigt, verwendet, angesprochen werden, nicht mehr viel anfangen können. Sie verstehen das nicht mehr. Weil unsere Zeit eine andere geworden ist, weil unsere Denkmöglichkeiten anders geworden sind, weil wir uns als Menschheit entwickelt haben. Und es war mir ein Bedürfnis, auch zum Ausdruck zu bringen, es gibt aber Denkmodelle, die könnt ihr noch mal regenerieren. Da gibt es etwas zu entdecken. Zum Beispiel zu sagen, wie kann ich diese Distanz zur dreidimensionalen Welt bekommen? Eben dadurch, dass ich sie einlege mit dem Gedanken, da ist etwas, das unverfügbar ist. Da kann ich nicht hin als Mensch. Da habe ich keinen Zugriff drauf. Und dann nimmt man vielleicht dann Distanz zur Welt ein, die es braucht, um sie nicht zu zerstören.
Können die Religionen denn überhaupt noch etwas tun im 21. Jahrhundert? Schauen wir uns um. Die katholische Kirche erlebt gerade eine Kernschmelze. Missbrauchsvorwürfe ganz massiv auch in der evangelischen Kirche. Im Namen Allahs, Krieg und Terror. Die Buddhisten in Myanmar metzeln die Muslims. Viel Vertrauen in die menschengemachte Religion kann man da doch gar nicht mehr haben.
Da haben Sie völlig recht, das stimmt, das geht auch vielen Menschen so. Wenn wir zum Beispiel von der Rückkehr der Religion sprechen, und das ist ein Diskurs, der im deutschen Sprachraum, aber nicht nur im deutschen Sprachraum, seit Anfang der 2000er Jahre wieder da ist, Stichwort Habermas, der sich da auch eingeschaltet hat damals, diese Rückkehr der Religion wird ständig proklamiert. Ich frage mich immer nur, ja, welche Religion wollt ihr denn zurückhaben oder von welcher Rückkehr welcher Religion sprechen wir denn eigentlich? Und das, was wir heute unter Religion verstehen, wird oft sehr negativ konnotiert, wie Sie es schon gesagt haben. Und ich würde dafür plädieren, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Denn immer hat es in allen Kirchen und in allen Religionen verschiedene Menschen gegeben, verschiedene Ansichten gegeben. Immer hat es, wenn ich es jetzt plakativ mache, hat es immer Menschen gegeben, die durch Religion herrschen wollten, ja, diese postulierte Unendlichkeit, in der Religion überhaupt erst Sinn macht, zu einer Endlichkeit gezwungen haben. Und es hat immer auch schon Menschen gegeben, die in einer Religion nach Erkenntnis gestrebt haben. Wir nennen das Mystik zum Beispiel. Gibt es fast in jeder Religion der Welt, gibt es einen mystischen Strang. Also das heißt, es ist jetzt sozusagen nicht unsere Fähigkeit des Denkens, die wir wegschmeißen sollten, sondern wir sollten das wegschmeißen, wo Religion benutzt wird, um das Leben von Menschen nicht zu verbessern, sondern zu verschlechtern. Und Krieg ist nun mal eine Verschlechterung gegenüber Frieden, zum Beispiel. Ja? Ausbeutung ist eine Verschlechterung gegenüber dem Planeten und den Menschen im Vergleich zu Bereicherung aller, zum Wohle aller. Also das ist, nee, ich meine jetzt nicht aller, den islamischen Gott, sondern ich meine aller.
Schon klar.
Ja, ich wollte es nur sagen. Also das heißt, ich sehe Religion nicht negativ und ich beschreibe das auch in meinem Buch. Ich bin in einem evangelischen Pfarrhaus aufgewachsen und habe evangelische Theologie studiert und ich habe Religion nie als etwas Negatives wahrgenommen, sondern immer als etwas Befreiendes.
Und aber trotzdem sind Sie irgendwann mal aus der Kirche ausgetreten.
Und wieder eingetreten, 7 Jahre später auf den Tag genau. Und zwar, weil mir die, wie ich finde, in den letzten 10 Jahren zugenommene, zynische Art auf Menschen und Menschenleben, allein nur am Beispiel der Geflüchteten, aber auch am Beispiel von Umgang mit alten Menschen oder zum Beispiel am Beispiel der völligen Ignoranz unserer jungen Menschen gegenüber, denen wir mit diesem Satz, es gibt keine Alternativen zu diesem politischen Verhalten, in dem, jetzt muss man sagen, was ist dieses politische Verhalten, Streichung des Sozialstaates, Aufspaltung des Gemeinwohls, Wohles, ja, Abbrechen von Solidarität mit Schwachen, Kranken, Armen, Jungen, Alten, also eigentlich mit allen Menschen, ja, weil mir das so auf die Nerven gegangen ist, dieser Zynismus, dass ich das Bedürfnis hatte, dieser Gemeinschaft, in der ich groß geworden bin und die mir bestimmte Werte vermittelt hat, also zum Beispiel einen starken Wert von Solidarität, einen starken Wert von Respekt von Menschenrechten und anderen Menschen, dass ich der wieder angehören wollte. Das hat jetzt ist schön, hat jetzt aber auch nicht ganz starkes Gewicht, aber es ist mir doch wichtig gewesen, einer Gemeinschaft anzugehören, die sagt, jeder Mensch hat einfach nur, weil er Mensch ist, das Recht, Würde und Rechte zu haben. Ja.
Ist die Umsetzung dieses Ziels nicht schon eine Utopie?
Natürlich, ohne Utopien hätten wir überhaupt nie die Kultur, in der wir heute leben, zumindest in Westeuropa, aber auch in allen anderen Ländern der Welt, ohne Utopie zu denken, ohne zu denken, ohne über das, was jetzt gerade ist, hinauszudenken, gäbe es überhaupt keine Kultur. Wir hätten uns als Menschheit überhaupt nicht entwickelt. Ich habe auch ein paar Beispiele in meinem Buch gebracht. Ich sage mal eins, das aus nicht so ferner Vergangenheit stammt. Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, Martin Luther King, Dr. Martin Luther King, ein baptistischer Pfarrer. I have a dream. Ich habe einen Traum, dass diese Gesellschaft eines Tages anders wird. Und dass wir diesen Traum denken können, das ist eben die große Fähigkeit des Menschen. Und in einer Welt, wo es immer nur heißt, was kostet das, können wir das bezahlen, wer bezahlt das? Und wir gleichzeitig wissen, dass eine ganz kleine Gruppe von Menschen ganz, ganz, ganz viel besitzen und uns mit dieser Frage quälen, ja, wer soll denn das bezahlen? Ich glaube, in so einer Welt wäre es gut, nicht zu eskapieren, also sich sozusagen in irgendwelche Träumereien zu flüchten und vor der Gegenwart zu fliehen, sondern zu sagen, es gibt Vorbilder und wir müssen jetzt aufstehen und kämpfen. Das glaube ich schon.
Renata Schmidt-Kunz, Ihr Buch heißt Himmlisch frei, warum wir wieder mehr Transzendenz brauchen. Vielen Dank, Frau Schmidt-Kunz.
Danke, Herr Ricke.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Heute ist der 2. Fastensonntag und weil Sonntag ist, wird natürlich nicht gefastet. An Sonntagen wird in der Fastenzeit das Fasten immer unterbrochen. Schon Teresa von Avila wusste, wenn Fasten, dann Fasten. Wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn. Trotzdem berichten wir heute über ein Fastenretreat in einem schweizerischen Kloster. Wir wiederholen eine Reportage von Susanne von Schenk. Sie beschäftigt sich mit den körperlichen und spirituellen Aspekten des Fastens. Mit Propheten des Alten Testaments und Bäuchen der Gegenwart.
Zürich Hauptbahnhof, Aarau, Olten, Lausanne, Abfahrt 12:33.
Zürich Hauptbahnhof. Marianne wartet auf den Zug nach Neuchâtel. Sie hat einen Platz im Kloster Grandchamp bekommen. 10 Tage wird sie dort nun fasten. Mit Gemüsebrühe, Kräutertee sowie Fruchtsäften und etwas Honig.
Ich will jetzt auch versuchen, das Rauchen aufzuhören. Noch eine letzte Zigarette. Ich habe das da immer gemacht, in Grandchamp zuerst. Dann gehe ich immer so an die Areuse, in den kleinen Fluss und rauche eine Zigarette. Und am dritten Tag finde ich das so fürchterlich, dann kann ich diesen Geruch nicht ertragen. Dann höre ich auf.
Eine Woche vor Fastenbeginn soll sie die Nahrung reduzieren. Nicht rauchen, auf Fleisch, Alkohol und Kaffee verzichten. 2 Tage vor der Abreise gibt es dann nur noch Obst und Kräutertee. Ein Schwächegefühl stellt sich ein.
Nee, das wird nicht so bleiben. Das ist morgen, spätestens übermorgen, völlig weg. Ja, da gibt es keine Sehnsüchte mehr. Nur noch die Freude an der Luft und an dem Himmel und an der Sonne und an dem schönen See und an den Bewegungen und kein Gedenken mehr an Essen.
Marianne ist Mitte 60, Lehrerin im Ruhestand und Fasten erfahren. Sie war bereits häufig in dem Kloster in der französischen Schweiz und hat auch schon mehrfach eine Fastenklinik in Süddeutschland besucht. Aber es ist die Atmosphäre des Klosters, die sie anzieht.
Hier hat es eben diese Qualität des Spirituellen und des starken nach innen gerichtet sein. Und hier ist das Angebot reduziert und stark strukturiert, der Tag. Also ich fand dieses feste Korsett immer sehr gut.
Vom Bahnhof in Neuchâtel fährt die Tram am See entlang. Eine große Zigarettenfabrik versperrt zwischenzeitlich die Sicht auf das Wasser. Dann kleine Orte, Weinberge und immer wieder der See. In Arrös Littoral steigt Marianne aus und läuft dann noch 10 Minuten zu Fuß zum Kloster. Grandchamp, das ist eine denkmalgeschützte, 250 Jahre alte Anlage, deren schlichte gelbe Häuser sich um einen offenen Platz gruppieren. In dessen Mitte plätschert ein Brunnen, alte Kiefern spenden Schatten. Hier wird eine Gruppe von über 20 Personen nun zusammen die Höhen und Tiefen des Fastens erleben.
Wir machen eine Unterscheidung, wer sucht an für sich nur den körperlichen Aspekt des Fastens oder wer kommt wirklich her, um mit dem Fasten eine spirituelle, eine geistliche Erfahrung zu verbinden.
Seit Anfang der 1980er Jahre, erzählt Schwester Birgit, wird diese Retrette, diese Besinnungszeit und innere Einkehr in dem Kloster in der französischen Schweiz angeboten. Schwester Birgit ist ungefähr Ende 40, trägt eine dunkelblaue Strickjacke zum langen hellblauen Schwesterngewand und gleichfarbige Haube. Sie betreut die Gäste während der Fastenzeit. Der Zulauf ist groß, daher muss jeder vorab seine Motivation in einem handschriftlichen Brief darlegen. Den ganzheitlichen Ansatz, Spirituelles und Medizinisches zu verbinden, gibt es nicht häufig.
Mein Name ist Françoise Wilhelmi de Toledo. Ich bin Ärztin und spezialisiert im Thema Fasten und integrativen Medizin.
Françoise Wilhelmi begleitet die Fastentage medizinisch. Die zierliche Frau von Anfang 60 kam bereits als Studentin nach Grandchamp. Vor über 30 Jahren baten die Schwestern sie, ihnen das Fasten näher zu bringen.
Ja, ich habe diese Frau niemals halbe Heilige gehalten und dann plötzlich musste ich denen erklären, wie man Darmreinigung macht oder zum Beispiel, warum sie Kopfschmerzen haben. Und ich sah die menschliche Seite der Community. Aber sehr schnell haben sie verstanden, wie das ging. Und dann nächstes Jahr haben sie mir gesagt, du könntest vielleicht mit den Novizen was machen. Und dann jedes Jahr haben sie mir eingeladen und wir haben immer mehr die Gruppe erweitert für andere Leute.
Dicke und dünne, alte und junge, ausgebrannte und ausgeruhte, kranke und gesunde, Zielstrebige und Sinnsuchende kommen zu Fastenkuren. Der zeitweilige Verzicht auf Nahrung ist en vogue und spiegelt sich in einer Vielzahl von Angeboten. Saftfasten, Heilfasten, Rohfasten, Fastenwandern, Fasten mit Suppen oder Früchten. Nicht immer geht es dabei allein ums Abspecken, sondern um die körperliche und seelische Reinigung. Das Fasten hat aber auch eine spirituelle Dimension und taucht in der Bibel immer wieder auf. David, Moses, Elias und Jesus, sie alle zogen sich dafür in die Einsamkeit zurück, zur Bewusstseinserweiterung, um sich auf etwas vorzubereiten oder um Gott zu begegnen.
Wenn du permanent in eine mentale Aktivität verfangen bist, was passiert zu Hause, was passiert mit meiner Katze, mit meinen Kindern, mit meinem Mann, mit meinem Büro, wie willst du da anwesend sein für Gott, für das Göttliche in dir? Also das heißt wirklich in diesem Zustand der vollen Präsenz, wo du nur bist und nicht mehr haben willst, machen willst, denkst. Das ist die Voraussetzung des Gebets oder das Gebet selber.
Im Laufe des Nachmittags trudeln die Teilnehmer ein. Die meisten reisen aus der französischen Schweiz und aus Frankreich an, denn während der Retrette wird nur Französisch gesprochen. 18 Frauen zwischen 40 und 70 Jahren sowie 3 Männer sind gekommen. Einer von ihnen ist Henri. Grandchamp entdeckte er vor 20 Jahren. Dieses Mal ist er mit seiner Frau angereist.
Wenn man allein kommt, dann ist man ganz mit sich. Gehe ich in mein Zimmer, bin nur ich dort mit meinen eigenen Gedanken. Alles, was ich entscheide, ist mein persönliches. Ich glaube, es ist gut, wenn man allein fastet. Aber auch als Paar ist es wunderbar, jedoch ganz anders. Man teilt das Zimmer, man lässt gemeinsam den Tag Revue passieren, macht Pläne auch für sich als Paar.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut formuler pour notre couple pour plus tard?
Am ersten Abend trifft sich die Gruppe nach der Andacht in der Küche. Dort stehen ein großer Obstteller und eine Schale mit warmem Apfelmus. Es ist die letzte feste Nahrung für die nächste Zeit. Fortan gibt es nur noch Kräutertee, Bouillon und Fruchtsaft. Tasse und Teller balancierend nehmen alle in dem großen angrenzenden Raum Platz. Schwester Birgit und Françoise Wilhelmi erklären das Programm. Jedem Neuling wird ein Mentor zur Seite gestellt. Das erleichtert Anfängern wie Veronique aus dem Wallis den Einstieg.
Ich habe große Angst, dass ich das nicht ertrage, dass ich mich da in eine schwer auszuhaltende Geschichte reinbegeben habe, großen Hunger zu haben, mich zu ängstigen, vom Gedanken ans Essen beherrscht zu werden. Ich esse wahnsinnig gern. Ich stelle auch fest, wie abhängig ich von manchen Sachen bin.
À quel point j'étais assez addictive dans certaines choses.
Et maintenant, on va simplement, we will put our hands on belly without the ball.
Die Tage während der Retraite laufen meistens nach dem gleichen Schema ab. Nach der Morgenandacht und dem Frühstückstee bietet Anna aus München erst einen Yoga, dann einen Pilateskurs an.
Inhalen.
Sanftes Strecken, behutsames Atmen. Für sportliche Menschen geht es recht langsam zu. Im Anschluss erläutert Françoise Wilhelmi die medizinische Seite des Fastens. Mittags wird eine klare Bouillon mit ein paar Petersilienblättchen aus der Schwesternküche gebracht. Alle löffeln die klare, wasserähnliche Suppe.
J'aime beaucoup le repas de midi, entre autres.
Ich mag dieses Mittagessen, wenn man es überhaupt so nennen kann, genau wegen der Stille. Ich komme mir vor wie auf einer Alm mit lauter Schafen, die Glocken um den Hals haben. Die bimmeln die ganze Zeit, so wie hier die Löffel klappern.
Die Löffel klappern noch, da läutet schon die Glocke und ruft zum Mittagsgebet in die Kapelle. Dann eine Ruhestunde mit Leberwickel. Ein warmes Tuch und darüber eine Wärmflasche werden auf die Leber gelegt, denn sie ist eines der wichtigsten Entgiftungsorgane und wird mit Hilfe des Wickels stärker durchblutet. Schließlich Freizeit bis 17 Uhr, ein Videovortrag zu Bibelthemen rundet den Nachmittag ab und um 18.30 Uhr geht es schon zur nächsten Andacht. Vor dem letzten Nachtgebet in der Kapelle wird ein Fruchtsaft gereicht und die Gruppe lässt in der sogenannten Partage, der Anteilnahme, die Erfahrungen des Tages Revue passieren.
J'ai trouvé un groupe très aidant.
Ich finde diese Gruppe sehr hilfreich und umhüllend. Die meisten offenbaren sich während der abendlichen Partage. Das überrascht mich, denn es ist nicht einfach. Aber es ist eine persönliche Bereicherung.
Et ça nous enrichit notre expérience personnelle.
Sagt Agnès. Jeder berichtet von seinem Befinden und auch von physischen und psychischen Schwierigkeiten. Wiegen, Blutdruck und Taillenumfang messen und alles in eine Tabelle eintragen, das gehört zum Morgen- und Abendritual der Fastenretraite. Plötzlich schenkt jeder seinem Körper viel Aufmerksamkeit, spricht von Abführmitteln und über das auf den ersten Blick peinliche Thema der Einläufe. Dabei wird zur Darmreinigung mit einem Schlauch lauwarmes Wasser durch den After in den Darm eingeführt. Jeder macht es für sich und was Unerfahrenen anfangs bevorsteht, entpuppt sich als unproblematische und harmlose Prozedur, die nicht länger als 10 Minuten dauert.
Der Verdauungstrakt ist stillgelegt, man reinigt es und man lässt es in Ruhe.
Beruhigt Fastenärztin Wilhelmi.
Es entschleunigt die Person. Man hat so eine gute Energie, aber das ist nicht die Energie des Machens. Das ist mehr die Energie des Seins, des Staunens, des einfach die alles tun, auch Spaziergänge, ganz gute, auch in den See schwimmen, aber alles mit einem gewissen ruhigeren Tempo, verinnerlichter.
Musik. Viermal täglich laden die Schwestern zum Gebet in ihre Kapelle, die Arche, ein. Eine Holztreppe führt hinauf in einen großen hohen Raum mit Dachschrägen, der an eine Scheune erinnert. Früher wurden dort Baumwolltücher getrocknet, heute wird gebetet.
Hier versammeln wir uns also viermal am Tag zum gemeinsamen Gebet. Wir haben den Raum eingerichtet in wirklich schlicht. Die Glasfenster, die trotzdem das Licht einlassen und gleichzeitig auch Farbe und Schönheit einbringen, aber die trotzdem auch sehr dezent gehalten sind, um wirklich eine Begegnung im Gebet, im Rückzug, in der Innerlichkeit mit Gott zu ermöglichen. Eben möglichst wenig Ablenkung.
Die Balken und Wände sind dunkel gestrichen. Durch die schmalen, farbigen Fenster dringt das Abendlicht. In einer Ecke hängt ein Kreuz, ein schreiender Jesus, schockierend in seinem Realismus. Auf dem niedrigen Holzaltar stehen Kerzen und die Wände zieren einige Ikonenbilder. Ungefähr 20 Schwestern in ihrer blauen Tracht knien während der Andachten auf Schemelchen oder sitzen auf Bänken. Eine halbe Stunde lang singen sie Psalmen und Lobgesänge und sprechen Gebete. Die Fastentage verlaufen nicht ohne Krisen. Einige haben Hunger und Kopfschmerzen, andere fühlen sich psychisch instabil, manche haben einen Gruppenkoller. Martine überlegt, ob sie nach Paris zurückfahren soll.
Hier, ça allait très bien. J'ai eu aucun souci et aujourd'hui, je me suis posé la question de ce que je faisais ici.
Gestern ging es sehr gut, da hatte ich gar keine Probleme. Aber heute frage ich mich, was ich hier mache. Physisch geht es mir zwar gut, ich habe keinen Hunger, aber mental betrachtet denke ich, dass ich bei mir zu Hause besser aufgehoben wäre. Ich könnte ja da eine Diät machen und ein paar Kilo abspecken. Da ist es komfortabler und alles ist mir vertraut. Ich bin halt niedergeschlagen, aber ich denke, das geht vorüber.
Die Kommunität von Grandchamp entstand in den 30er Jahren. Einige Frauen aus der reformierten Kirche in der französischen Schweiz suchten einen Ort für geistliche Retretten. 1952 entschieden sich die ersten Schwestern für ein Engagement auf Lebenszeit im Geist der Ökumene. Sie sind monastisch ausgerichtet, pflegen das Gebet und die Gemeinschaft und leben nach der Regel von Thésée.
Wir sind ökumenisch ganz offen. Wir fragen keine Gäste, die kommen, welches Gesangbuch sie zu Hause im Schrank haben. Als evangelische Gemeinschaft können wir auch ganz offen zur Teilnahme an der Eucharistie einladen. Und überlassen das unseren Gästen dann, ob sie dieser Einladung folgen wollen oder nicht, wenn die Gäste aus der orthodoxen Kirche oder aus der katholischen Kirche kommen. Wir haben auch Gäste, die keine Christen sind, die Juden sind, die dem Islam angehören. Wir empfangen alle.
Schwester Birgit stammt aus Süddeutschland, studierte Theologie und trat dann in die Kommunität von Grandchamp ein. Dort leben zurzeit 38 Schwestern, 10 weitere auf dem Sonnenhof bei Basel und im Ausland. Die Altersspanne reicht von Ende 20 bis Anfang 90. Klösterlich zusammenleben in Armut, Keuschheit und Gehorsam, dazu verpflichten sie sich durch ein Gelübde. Die Schwestern sind diskret und wirken auf den ersten Blick verschlossen. Sie huschen meist schweigend über den Platz am Brunnen vorbei, zum Essen, in ihre Zimmer, die Bibliothek oder zum Gebet. Manche nicken grüßend, wenn sie vorübergehen, aber man spürt, sie möchten nicht gestört werden. Denn die Kommunität von Grandchamp ist ein kontemplativer Orden.
Es war einfach immer die Frage, wie können wir die Gäste wirklich in unsere Stille mit hineinnehmen und dass trotzdem die Qualität der Stille gewahrt bleibt. Das macht auch unseren Empfang aus. Dazu laden wir ja auch ein, die Gäste, die hierher kommen, die suchen auch das. Wir nehmen keine Urlaubsgäste auf, die einfach so da sind, sondern wirklich Gäste, die unseren Rahmen und diese Stille suchen.
Dass die Retraite in Grandchamp im Sommer und nicht während der kühlen Jahreszeit stattfindet, ist sehr angenehm. Laufen, Radfahren oder Baden lenken vom Gedanken an Essen ab. Der Anblick der sonnenbeschienenen Landschaft, der Blumen, Bäume und Kornfelder ist wohltuend. Gleich hinter den Klostergebäuden rauscht der Fluss Areuse.
An seinem Ufer geht ein kleiner Weg bis zum See von Neuchâtel hinunter. Eine knappe halbe Stunde dauert es bis zur Badestelle, die Marianne täglich besucht.
Der Blick auf Neuchâtel ist ganz herrlich. Ohnehin die Blicke hier rund um den See mit den Bergen, die sich angliedern. Ist ganz wunderschön, ein wunderbares Panorama, in dem wir hier immer schwimmen dürfen.
Die Tage vergehen mit Schwimmen und Laufen, Beten und Schweigen, mit Vorträgen und Gruppengesprächen, mit Höhen und Tiefen. Das Hungergefühl weicht, Leichtigkeit stellt sich ein, das Gefühl, dass der Körper gereinigt ist. Zur Halbzeit wird der Rhythmus unterbrochen mit einer kleinen Wanderung in die Berge, ein erster Ausflug aus dem Schutz der Klostermauern hinaus in die Welt. Das Fasten ist auch ein sich auf den Weg machen.
Le jeûne est un voyage à l'intérieur de soi.
Fasten ist eine Reise in das eigene Innere. Ich konnte mir nicht vorstellen, was das Leben ohne Essen bedeutet.
Stellt Françoise aus Annecy fest.
Das schien mir ein Ding der Unmöglichkeit, bevor ich hierher kam. Während des Fastens tauchen wir in verschiedene Identitäten ein. Ich entdecke meine starken Seiten, aber auch meine Grenzen. Ich suche nach meiner wirklichen Identität. Durch das Fasten betrachte ich die großen Abschnitte meines Lebens, die mich transformiert haben, und kann sie zu einem zusammenfügen.
Je sens que ce jeûne en sera une.
Am achten Tag wird das Fasten gebrochen. In der Küche stehen ein Topf mit Apfelkompott und rohe Äpfel. Dazu eine Mandel und zwei Haselnüsse. In den nächsten Tagen werden die Reserven des Körpers langsam wieder aufgefüllt. Gut kauen, kleine, einfache Mahlzeiten mit qualitätsvollen Zutaten einnehmen und langsam wieder in den Alltag zurückkehren. Die Gesichter haben sich in den 10 Tagen verändert. Sie sind offener, wacher, klarer geworden. Am letzten Abend zieht jeder in der Partage sein Resümee der Fastenretrette. Alle sind positiv gestimmt, danken der Gruppe, durch die sie sich in schwierigen Momenten getragen fühlten. Zur Abschiedszeremonie gehen alle schweigend aneinander vorbei und blicken sich in die Augen. Am letzten Tag gibt es ein Festmahl. Hirse, Gemüse, Salat, Obst. 3 Teilnehmerinnen haben die Tische festlich gedeckt und für jeden eine Tischkarte mit einem Bibelzitat geschrieben. Nach dem Mittagessen brechen alle auf. Viele, wie auch Henri, mit guten Vorsätzen.
Les deux mois qui viennent après le jeûne, je suis très bien, sans café, sans rien.
In den 2 Monaten nach der Fastenerfahrung geht es mir ausgezeichnet, ohne Kaffee. Dann trinke ich doch wieder ein bisschen. Beim Gewicht ist es ähnlich. Beim Fasten verliere ich 5 Kilo, die ich aber im Laufe des Jahres wieder zunehme. Seit 15 Jahren habe ich das gleiche Gewicht. Das ist doch nicht schlecht. Wo wäre ich ohne das Fasten?
Fasten im Kloster, eine Reportage von Susanne von Schenk. Kirchenlieder. Die haben natürlich eine Tradition, die sie lange frisch hält. Großer Gott, wir loben dich zum Beispiel, wird bald 250 Jahre alt und Es ist ein Ros entsprungen, hat schon mehr als 400 Jahre auf dem Buckel. Aber es gibt natürlich auch immer wieder neues Liedgut und das will eingeübt werden. Die evangelische Kirche hat sich deshalb auf den Mannheimer Liederpfad gemacht. Noch bis Ende März wird das neue evangelische Liederbuch unter das Kirchenvolk gebracht. Das macht man natürlich singend. Martina Sengers über den Mannheimer Liederpfad.
Montagabend im Gemeindehaus der Markuskirche in Mannheim. Rund 30 Sängerinnen und Sänger sind zu einer offenen Chorprobe gekommen, bei der nur Lieder aus dem neuen Gesangbuch auf der Liste stehen. Chorleiterin Marion Fürst macht nicht viel Aufhebens darum, dass nicht alle alle Stücke kennen und lässt einfach mal lossingen. Die druckfrischen Exemplare in der Hand und begleitet von Klavier und Cajon singen alle begeistert mit, auch wenn es bei dem ein oder anderen Lied Unsicherheiten gibt.
Also erstmal den Rumpf, alle zusammen. Oh.
Aus der Quelle, nur aus dir.
Also ich finde, die gehen sehr leicht ins Ohr und einmal gehört, kann man sie mitsingen.
Ich bin zwar ein älteres Datum als die meisten, aber es reißt mich schon ein bisschen mit.
Es sind Ohrwürmer, ja auch musikalisch durchaus.
Und ich finde es ganz toll, dass wir das jetzt halt auch in ganz normalen Sonntagsgottesdiensten singen und dann eben auch mitsingen können, weil wir es ja hier jetzt so schön schon geübt haben.
Lockere und freudige Stimmung also bei diesem Treffen auf dem sogenannten Mannheimer Liederpfad, der singfreudigen Christen das neue Liederbuch näher bringen will. Seit Anfang Januar und noch bis Ende März gibt es quer durch die Stadt Veranstaltungen, von der zwanglosen Chorprobe bis zum festlichen Gottesdienst, wie etwa dem in der großen ehrwürdigen Christuskirche, da natürlich mit Orgelbegleitung. Pfarrer Stefan Scholb ist allerdings noch nicht ganz zufrieden mit seiner Gemeinde und hält damit auch gar nicht hinterm Berg, zumindest nach einem der Lieder.
Tja, wir haben das Geschichte jetzt schon ganz schön knapp da unten in der Orgel. Die Schule auch, der Rest der Gemeinde macht nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich würde dieses Lied gerne nochmal singen. Johannes, können wir es nochmal machen? Einfach von A bis Z durch.
Die Gemeinde ist amüsiert und macht mit, manche durchaus mit Schwung. Aber ein paar Mitglieder fremdeln offenbar mit dieser neuen Musik, wie sich nach dem Gottesdienst herausstellt.
Ich bin noch nicht so vertraut damit und ich finde, die Melodien haben nicht die Dimensionen wie die traditionellen. Die Melodien haben so ein bisschen den Charakter, jetzt sind wir mal zusammen recht fröhlich, nicht?
Den badischen Landeskantor Johannes Michel überrascht eine solche Meinung nicht. Ein neues Kirchenliederbuch herauszugeben, das sei heutzutage einfach ein sehr großer Spagat.
Weil auch die kulturellen Entwicklungen in unserer Gesellschaft und auch in unserer Kirche immer weiter auseinandergehen. Insofern gehen auch die Geschmäcker und die musikalischen Stilistiken in den Gemeinden und in ihren Gemeindeaktivitäten immer weiter auseinander. Und wir haben natürlich die Bandbreite von der traditionellen Gemeinde mit vielen traditionellen Liedern bis hin zu den Lobpreisteams, die Popularmusik natürlich machen. Und das zusammenzufassen und daraus überhaupt noch einen gemeinsamen Vorrat an Liedern zu bilden, ist eminent schwierig und wird auch immer schwieriger.
Die Auswahl der Lieder, die jetzt in dem neuen Buch gelandet sind, hat eine Kommission aus Vertretern der badischen, württembergischen, pfälzischen und elsass-lothringischen Landeskirchen getroffen. Deshalb ist das auch ein deutsch-französisches Liederbuch. Und ein paar Stücke sind auch über eine Online-Abstimmung unter Gemeindemitgliedern reingekommen.
Also die Kommission hat natürlich einen großen Wert darauf gelegt, dass das sprachliche Niveau einen gewissen Mindeststandard hat. Sie können sich vorstellen, wenn viele Menschen dichten und aus dem Glauben und Herzen heraus Lieder produzieren, dann kann das sowohl sprachlich wie theologisch wie auch musikalisch natürlich so sein, dass man es vielleicht nicht in der großen Öffentlichkeit verbreitet wissen möchte. Und deshalb sind eigentlich so Kriterien, dass es theologisch in Ordnung ist und dass auch die musikalische Gestaltung ein gewisses Niveau hat, eine gewisse Form hat. Das sind, glaube ich, die wesentlichen Kriterien.
Vom Sakralpop über Lobpreislieder bis hin zu Weltmusik findet sich vieles in der Sammlung. Und viele Pfarrerinnen und Pfarrer finden die, nicht zuletzt aus theologischen Gründen, sehr sinnvoll. Martina Egenlauf-Linner und Stefan Scholb.
Die Anliegen der Menschen heutzutage werden vielleicht direkter aufgegriffen und mit der gleichen Sprache. Und ich glaube, das macht sie dann verständlicher und auch zugänglicher und setzt sich schneller auch fest bei den Leuten.
Ich glaube, die Unmittelbarkeit des Erlebens von Glaube, die wird sicher gefördert durch diese neuen Lieder. Und das ist was, was uns auch gut tun wird.
Und dann gibt es da noch eine große Hoffnung, die sich an die modernere Musik- und Textsprache knüpft.
Ich glaube, man kann mit dieser Art Musik auch viele jüngere Menschen wieder an die Kirche binden und oder sie mehr in der Kirche zu Hause sein lassen. Und das ist ja auch wichtig, dass die Jugend mitkommt.
Dass sie sich nicht immer so fremd in der Kirche fühlen mit dem verzagten Gesang. Also ich finde Musik gerade sehr wichtig und also mir hat es sehr, sehr gut gefallen.
Gesangbuchreformationen gibt es übrigens schon immer. Das betont der badische Landeskantor Johannes Michel ganz ausdrücklich. Die letzte große war Anfang der 90er Jahre und davor gab es eine in den 50er Jahren.
Also die christliche Kirche ist eine singende Kirche und seit der Reformation entstehen ständig neue Lieder. Und der Titel unseres neuen Gesangbuchs, der sagt ja auch nichts anderes. Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder. In den 500 Jahren der evangelischen Kirche hat es bestimmt schon 1 Million neue Lieder gegeben.
Manche alten Stücke wird er vermissen, wenn sie denn mal rausfallen sollten. Das gibt der Kirchenmusiker ganz offen zu. Aber das neue Gesangbuch ist ja erstmal eine Ergänzung und ersetzt das alte noch nicht ganz. Die über 200 neuen Lieder, von denen manche auch schon wieder 20 Jahre alt sind, werden jetzt gewissermaßen erprobt. Und nicht alle werden überleben, das ist jetzt schon klar.
Aus jedem Jahrhundert bleiben ja letztlich nur der ein oder andere Hit übrig. Und da gibt es ja welche, die sich wirklich auch lange gehalten haben und heute noch gesungen werden.
Welches der neuen Lieder das Zeug zu einem solchen Kirchenhit hat, das können sich die evangelischen Gemeinden im Südwesten jetzt nach und nach ersinnen.
Lobet den Herrn, Martina Sengers über den Mannheimer Liederpfad. Deutschlandfunk Kultur, Religionen. Jeden Sonntag im Radio, jeden Tag im Netz. Dort, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek.